SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Die USA und der Iran wollen trotz zweier Zwischenfälle weiterhin über das iranische Atomprogramm sprechen. Das hat eine Sprecherin des Weißen Hauses gesagt. Vorher hatte das US-Militär im Arabischen Meer eine iranische Drohne abgeschossen. Uwe Lüb berichtet.
Es seien weder Schäden entstanden, noch sei jemand verletzt worden. Das Arabische Meer mündet im Norden in den Persischen Golf. Dort wollte der Iran seit Sonntag ein Militärmanöver mit scharfer Munition durchführen. Die USA hatten den Iran zur Vorsicht gemahnt. Kurz vor dem Vorfall mit der Drohne haben den Angaben zufolge iranische Streitkräfte ein Schiff bedrängt, das unter US-amerikanischer Flagge fuhr. Der Vorfall habe sich in der Straße von Hormuz ereignet, an der Zufahrt zum Persischen Golf. Am Freitag dieser Woche wollen sich der US-Gesandte Witkoff und Irans Außenminister Araghchi voraussichtlich in Istanbul treffen. Dabei soll es vor allem um das Atomprogramm des Iran gehen.
Die Haushaltssperre in den USA ist beendet. Präsident Trump hat ein entsprechendes Gesetz unterschrieben, das der Kongress zuvor beschlossen hatte. Der sogenannte Shutdown, bei dem die Regierungsgeschäfte zum Teil stillstanden, dauerte 4 Tage. Zuletzt hatte es Streit über die Finanzierung des Heimatschutzministeriums gegeben, dem auch die Einwanderungsbehörde ICE unterstellt ist. US-Präsident Trump und der kolumbianische Staatschef Petro haben sich nach einer Reihe gegenseitiger Vorwürfe erstmals im Weißen Haus getroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand der Kampf gegen den Drogenhandel. Bei einer anschließenden Pressekonferenz sagte Trump, das Treffen sei hervorragend gelaufen. Petro äußerte sich zurückhaltender. Lateinamerika-Korrespondent Michael Castricius berichtet.
Mit einem Lächeln auf den Lippen kam Gustavo Petro aus dem Weißen Haus. Gemessen an seinen Erwartungen benotete er das 2-Stunden-Gespräch mit 9 von 10. Sogar beschenkt hatte ihn Donald Trump mit seinem Buch über Deals und mit der roten Make America Great Again Kappe. Auf die kitzelte Petro ein S, die Amerikas groß machen, auch Lateinamerika. Beide Präsidenten lobten Atmosphäre und Inhalt ihres Austausches. Vor allem in der Drogenbekämpfung wollen ihre Länder zusammenarbeiten. Über einen Pakt für das Leben und über Freiheit resonierte der linksgerichtete Petro in seiner Stellungnahme sichtlich erleichtert.
Bundesaußenminister Wadefuhl ist auf seiner Reise durch Ozeanien im Südseestaat Tonga angekommen. Das wichtigste Thema bei seinen Gesprächen in dem Inselstaat, die Folgen des Klimawandels. Wadefuhl sicherte Tonga und den anderen Pazifikländern Hilfe zu beim Kampf gegen den Klimawandel und forderte mehr Einsatz von Europa. Steffen Wurzel begleitet den Außenminister.
Nach Gesprächen mit dem König von Tonga, dem Regierungschef und dem Außenminister sagte Wadefuhl in Nuku'alofa, starke Unwetter und sinkende Fischbestände bedrohten die Existenz vieler Menschen im Pazifik. Das steigende Meer schwemme Küstengebiete einfach weg oder mache sie unbewohnbar. Bisher hat Deutschland die eher symbolische Summe von 5 Millionen Euro zugesagt, die in einen regionalen Klimafonds der Pazifikstaaten eingezahlt werden. Ob, wann und wie viel Geld Deutschland aber konkret mehr bereitstellen wird, das sagte Johann Wadefuhl in Tonga nicht.
Bei einem Zwischenfall vor der griechischen Insel Chios sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Dort sind laut Küstenwache ein Schnellboot mit Migranten an Bord und ein Patrouillenboot zusammengestoßen. Was da genau passiert ist, berichtet Griechenland-Korrespondent Moritz Pompel.
Als es sich von der Türkei aus der Insel Chios näherte, habe die griechische Küstenwache es zur Umkehr aufgefordert. Daraufhin, so die Küstenwache, habe das Schnellboot mit gefährlichen Manövern begonnen. Bei einer anschließenden Verfolgungsjagd kollidierten die beiden Boote offenbar. Dadurch stürzten mehrere Personen ins Meer. Lokale Medien berichten, dass unter den Toten auch Kinder sein sollen. Rund 2 Dutzend Migranten wurden ins Krankenhaus von Chios gebracht. Laut dem staatlichen Sender ERT sind 2 Offiziere der Küstenwache unter den Verletzten. Auf See lief nachts eine Such- und Rettungsaktion, auch mit einem Hubschrauber und Wärmebildkameras.
Starker Schneefall hat in Teilen Westdeutschlands für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Besonders betroffen war ein Streifen von der Pfalz bis nach Nordhessen. An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt wurde der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt. Aus der Nachrichtenredaktion Christian Hermanns.
Rund 100 Starts und Landungen mussten in Frankfurt abgesagt werden. Grund war laut Flughafenbetreiber Fraport eine feste Schneedecke auf Start- und Landebahnen. Auch auf den Straßen ging teilweise nichts mehr. In mehreren Landkreisen blieben die Busse deshalb in den Depots. Zudem kam es zu vielen Glatteisunfällen. Auf der A3 nördlich von Wiesbaden hatten sich Lkw quergestellt. Deshalb steckten dort Autofahrer stundenlang fest. Nach Polizeiangaben hatte es sich zwischenzeitlich auf bis zu 30 Kilometer gestaut.
Schulleiter an Förderschulen in Rheinland-Pfalz haben ihre Forderungen für die Landtagswahl im März veröffentlicht. Die Interessenvertretung der Schulleitungen im Land will unter anderem mehr Personal und weniger Bürokratie. SWR-Reporter Pascal Lasser.
Zusätzliches Personal solle die Lehrer entlasten, heißt es im Forderungskatalog der Schulleitungen. Außerdem solle so verhindert werden, dass der Stress für die Lehrer an Förderschulen so groß werde, dass sie in Teilzeit gehen. Die Schulleiter fordern auch Verbesserungen für die Unterstützung von behinderten Schülerinnen und Schülern. Künftig sollen mehr Fachkräfte als Integrationshilfen eingesetzt werden. Bislang können das auch Quereinsteiger ohne Berufsausbildung werden. Außerdem fordern die Schulleitungen, dass es künftig in Rheinland-Pfalz ein verpflichtendes Vorschuljahr geben soll. In der Interessenvertretung sind 65 Schulleitungen organisiert. Das ist knapp die Hälfte aller rheinland-pfälzischen Förderschulen.
Im Prozess um ein gescheitertes Solarthermie-Projekt muss die Stadt Horb am Neckar vor Gericht eine Niederlage hinnehmen. Die Stadt war seit mehreren Jahren im Rechtsstreit mit einer Firma für Solarthermie und bleibt jetzt auf 1,5 Millionen Euro Schaden sitzen. SWR-Reporterin Lisa Marie Haas-Baum berichtet.
Vor 4 Jahren hatte die Firma damit begonnen, eine Solaranlage auf den Dächern der Stadtwerke Horb zu bauen. Das Projekt wurde aber nie fertig, es gab Probleme mit der Statik. Nach mehreren Fristverlängerungen hat die Stadt der Firma dann fristlos gekündigt. Die Stadt wollte nun Schadensersatz von der Firma haben. Das Landgericht hat jetzt entschieden, dass die Stadt Horb keinen Anspruch darauf hat. Der Grund? Die Stadt hat zu lange gewartet, bis sie der Firma gekündigt hat. Eine fristlose Kündigung müsse zeitnah stattfinden. Das Gerichtsurteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Stadt Horb hat auf SWR-Nachfrage mitgeteilt, dass sie erwägt, Berufung beim Oberlandesgericht Stuttgart einzulegen.
An der Mainzer Unimedizin entsteht eine zentrale und bundesweite Datenbank, mit der die Behandlung schwerstkranker Kinder verbessert werden soll. Ziel ist demnach, den gesamten Behandlungsweg eines erkrankten Kindes zu erfassen, um mögliche Schwachstellen zu erkennen. SWR-Reporterin Damaris Diener.
Für die neue Datenbank soll vom Rettungsdienst zum Beispiel erfasst werden, welches Equipment im Rettungswagen vorhanden war, mit dem ein Kind ins Krankenhaus gebracht wurde. Im Krankenhaus wird dann anschließend auch noch einmal dokumentiert, wie das Kind behandelt wurde oder ob es zum Beispiel in eine andere Klinik verlegt werden musste. So soll der komplette Patientenweg abgebildet werden, um dann die Versorgung von kranken Kindern zu verbessern. Finanziert wird das Projekt von der Björn-Steiger-Stiftung in den kommenden 2 Jahren mit 34.000 Euro.
Fußball-Bundesligist St. Pauli ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Die Hamburger verloren 0:3 bei Bayer Leverkusen. Bitter, sagt Pauli-Trainer Alexander Blessin.
Also das ist kein schönes Gefühl, aber es geht jetzt nicht darum, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern weiter auf der Leistung. Trotzdem können wir auf vieles aufbauen, aber es tut natürlich schon weh. Aber letzten Endes wollten wir das als Ablenkung nehmen, jetzt können wir das beiseite schieben und können uns komplett auf die Bundesliga konzentrieren und da brauchen wir Punkte, das ist klar.
Leverkusen steht damit als erster Halbfinalist des DFB-Pokals fest. Heute empfängt Zweitligist Holstein Kiel, Titelverteidiger VfB Stuttgart. Die beiden anderen Viertelfinalspiele sind nächste Woche.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es bleibt überall trocken und wenn sich der Nebel aufgelöst hat, scheint auch mal die Sonne. Allerdings ziehen aus Richtung Süden Wolken auf, die sich immer weiter in Richtung Norden ausbreiten. Maximal 2 Grad bekommen wir am Nachmittag in Burladingen und bis 10 Grad werden es in Mainz.
SWR aktuell, Serie der Woche.
In dieser Woche geht's ums Erben und Vererben und die Frage, wie geht das gerecht? Denn so wie es aktuell geregelt ist, ist es ungerecht, findet jedenfalls die SPD und legt Reformvorschläge auf den Tisch. Die sehen vor, dass Unternehmen bei der Übergabe an die nächste Generation künftig viel stärker belastet werden als bisher. Was hätte das aus Sicht der Unternehmen für Folgen? Robin Morgenstern ist Landesvorsitzender der Familienunternehmer in Baden-Württemberg und geschäftsführender Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender der Morgenstern AG, einem IT-Dienstleister mit Sitz in Reutlingen. Herr Morgenstern, was sagen Sie zum Vorstoß der SPD?
Naja, der Vorstoß kommt natürlich gerade zu Unzeiten. Ja. Also zum einen haben wir natürlich wirtschaftliche Herausforderungen momentan in Baden-Württemberg speziell. Und der Vorstoß, dass jetzt die mittelständischen und vor allem die Familienunternehmer noch stärker belastet werden, ist momentan sehr, sehr unglücklich. Ich sage Ihnen auch gern, warum. Es wird ja diskutiert, dass die Erbschaftssteuer auch auf Betriebsvermögen jetzt ausgeweitet wird. Das sorgt natürlich dafür, dass wir im Familienunternehmerbereich massive Einschränkungen haben werden. Also sprich, was Investitionen betrifft, was Wachstum betrifft, was Arbeitsplätze betrifft. Weil Betriebsvermögen eben nicht Cash auf der Bank liegt, sondern in der Regel in Maschinen, Gebäuden, Patenten, Lager verarbeitet sind und die helfen quasi, ich sag mal, das Unternehmen überhaupt wirtschaftlich zu machen.
Die SPD macht ja geltend bei ihrem Vorstoß, dass sie mehr Gerechtigkeit schaffen will. Ist es denn so, wie es jetzt ist, gerecht, dass große Unternehmensvermögen kaum belastet werden beim Generationenübergang?
Ja, weil am Ende des Tages die Gerechtigkeit ja auch in der Form sich widerspiegelt, dass Vererben ja nicht bedeutet, also Betriebsvermögen vererben, Unternehmen vererben, bedeutet ja auch Verantwortung. Verantwortung, die die Unternehmerinnen und Unternehmer haben gegenüber ihren Mitarbeitern, gegenüber der Ausbildung, gegenüber dem Standort. Sie haben natürlich auch Bedingungen, an die natürlich diese relativ wenig belastende Steuer, Stand heute zumindest, sich anschließt. Und zwar, dass wir einfach die Unternehmen auch weiterführen und nicht zu Geld machen, sondern weiterführen, die Arbeitsplätze erhalten und natürlich auch im Eigentum behalten. Und das ist eigentlich die Gerechtigkeit, denn wir sorgen dafür natürlich dadurch, dass das Land stabil bleibt und die Unternehmen stabil bleiben.
Wenn es nun zu einer Reform kommen sollte und da auch eine höhere Belastung von Unternehmen beim Generationenübergang vorgesehen ist, wie würde Sie das denn und Ihr Unternehmen konkret treffen? Können Sie dazu was sagen?
Also wir haben ja zwei Herausforderungen. Einmal, wie schon angesprochen, dass die Steuer muss ja bezahlt werden. Das heißt also, ich brauche liquide Mittel, um diese Steuerbelastung auszugleichen. Diese liquiden Mittel sind eben nicht verfügbar in der Regel bei den Unternehmen, weil es liegt nicht auf der Bank das Geld, das versteuert werden muss, sondern es muss erwirtschaftet werden, beziehungsweise es muss eventuell auch Dinge verkauft werden, Investitionen gestoppt werden, um die Steuerlast dann auch auszugleichen. Das wiederum hat zur Folge, dass natürlich viele auch vor allem Nachfolger sich die Frage stellen, will ich das denn überhaupt oder ist mir sowieso die Verantwortung zu groß und dann noch die Belastung zu hoch, kann dann zur Konsequenz haben, dass wir auch einfach die nächste Generation verlieren, beziehungsweise dass Unternehmen, Familienunternehmen verkauft werden müssen oder verkauft werden an Investoren, in der Regel im Ausland oder Private Equities, mit der Konsequenz, dass auch Unternehmen, einfach Familienunternehmen, Mittelständler aus dem Markt verschwinden. Und das hat dann schon tiefgreifende Konsequenzen für Baden-Württemberg.
Robin Morgenstern, er ist Landesvorsitzender der Familienunternehmer in Baden-Württemberg. Morgen spreche ich in unserer Serie über den psychologischen Aspekt. Warum geraten bei Erbschaften so viele Familien in so heftigen Streit? Und wie könnte man das verhindern?
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Abu Dhabi sollen heute die Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe für die Ukraine weitergehen. Dazu treffen sich Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA. Über die Ausgangslage berichtet Nahostkorrespondent Moritz Behrendt.
Die Gespräche in Abu Dhabi sind eine Fortsetzung der vor anderthalb Wochen am gleichen Ort begonnenen Verhandlungen. Damals war inhaltlich wenig nach draußen gedrungen. Sowohl von der ukrainischen als auch der russischen Regierung hieß es jedoch, die Gespräche seien konstruktiv gewesen. Für die neue Verhandlungsrunde sind 2 Tage eingeplant. Inwieweit sich die massiven russischen Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine auf sie auswirken werden, ist offen. Der ukrainische Präsident Zelensky kündigte an, den Ansatz seines Verhandlungsteams anzupassen.
Beim Aufbau eines Großverbandes der Bundeswehr in Litauen wird heute ein weiterer wichtiger Schritt gemacht. Gerade erst wurden 2 Bataillone aus NRW und Bayern offiziell in die neue Brigade eingegliedert. Heute wird die multinationale Battle Group in Litauen der Panzerbrigade unterstellt, mit der die Bundeswehr den Schutz der NATO-Ostgrenze verbessern will. Mario Kubina mit Hintergründen.
Mit der geplanten Litauen-Brigade schlägt die Bundeswehr ein neues Kapitel auf. Ein Großverband unter deutscher Führung auf Dauer im Ausland stationiert. Und nicht nur vorübergehend. Für Boris Pistorius ist die Brigade ein Leuchtturmprojekt. Der SPD-Verteidigungsminister verspricht, dass sie in den kommenden Monaten in großen Schritten aufwachsen wird. Mit dem Schritt heute wird sich die Truppenstärke auf 1.800 Soldaten erhöhen. Bis Ende nächsten Jahres soll die Bundeswehrbrigade an der NATO-Ostgrenze voll einsatzbereit sein. Dann mit fast 5.000 Soldaten.
Bundeskanzler Merz beginnt heute eine Reise nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Er will unter anderem für mehr Investitionen in Deutschland werben und Partnerschaften mit der Golfregion intensivieren. Deshalb wird er von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Einzelheiten von Georg Schwarte.
Die gas- und ölreichen Länder gelten als lukrative Investoren und zugleich als Möglichkeit für Deutschland, bestehende Abhängigkeiten von China und den USA zu verkleinern. Die Emirate etwa sind der weltweit zweitgrößte Exporteur von Flüssiggas und verfügen über die drittgrößten Gasreserven der Welt. Mit Saudi-Arabien hatte die deutsche Wirtschaftsministerin Reiche gerade erst vor Ort erste Handelsverträge in Sachen grüner Wasserstoff abgeschlossen. Alle drei Staaten haben ihrerseits Interesse etwa im Bereich der deutschen Rüstungsindustrie.
Thüringens Ministerpräsident Vogt von der CDU muss sich heute im Landtag in Erfurt einem Misstrauensantrag der AfD-Fraktion stellen. Deren Chef Höcke tritt dabei selbst als Ministerpräsidentenkandidat an. Er braucht 45 Stimmen, 13 mehr als die AfD Sitze hat. Aus Erfurt berichtet Wolfgang Henschel.
Vogt steht politisch unter Druck, weil ihm die TU Chemnitz den Doktortitel aberkannt hat. Vogt will gegen den Schritt der Uni gerichtlich vorgehen. Aus Sicht der Regierungsfraktionen von CDU, BSW und SPD ist das Misstrauensvotum aussichtslos. CDU-Fraktionschef Andreas Bühl sprach von einem destruktiven Manöver. Die Koalition stehe hinter dem Ministerpräsidenten. Ähnlich äußerten sich BSW und SPD. Linke Fraktionschef Christian Schaft sagte, seine Fraktion werde niemals Björn Höcke oder einem anderen Faschisten ihre Stimme geben.
Im Prozess in Ungarn gegen die deutsche Maya T. wird heute das Urteil erwartet. Die 23-Jährige wird der linksextremen Szene zugerechnet und steht wegen mutmaßlicher Angriffe auf Mitglieder der rechtsextremen Szene in Budapest vor Gericht. Johannes Giesler berichtet.
Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft in Budapest: schwere Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Die Opfer der Angriffe sollen sich in Budapest an einem Aufmarsch von Neonazis aus ganz Europa beteiligt haben, dem sogenannten Tag der Ehre. Maya T. wurde in Deutschland festgenommen und im Juni 2024 nach Ungarn ausgeliefert. Rechtswidrig, wie das Bundesverfassungsgericht später feststellte. Die Staatsanwaltschaft fordert eine besonders hohe Strafe, 24 Jahre Haft, zur Abschreckung, wie es heißt. Die Verteidigung spricht von einem politisch motivierten Schauprozess und plädiert auf Freispruch.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wie verändert sich unser Staat durch künstliche Intelligenz? Darüber diskutiert heute Digitalminister Carsten Wildberger mit einer internationalen Runde von Experten beim sogenannten World Government Summit. Anlass genug für unseren Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems mitzudiskutieren.
Künstliche Intelligenz ändert nicht nur, wie wir Mails schreiben, was für Musik wir hören, wie wir Sachen im Netz suchen. Sie ändert auch, wie unser Staat funktioniert. Digitalminister Carsten Wildberger setzt bei der Modernisierung des Landes auf eine gehörige Portion KI. Und selbst der Kanzler gibt zu, vorm Gesetzeschreiben mal mit ChatGPT und Co. Rücksprache zu halten. Das Ziel? Mehr Effizienz, mehr Geschwindigkeit und passgenauere Lösungen für die politischen Herausforderungen unserer Zeit. Klingt alles super soweit. Wenn man das Ganze aber weiterdenkt, führt es unweigerlich auf eine Frage zu. Wie viel natürliche Intelligenz brauchen wir noch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz? Weniger Beamte? Why not? Der Fachkräftenachwuchs schwindet ja eh. Weniger Parlamentarier? Okay, der Bundestag soll ja auch kleiner werden. Aber weniger Staatssekretäre? Weniger Verfassungsrichter? Weniger Minister? Und in der Folge weniger Korrespondenten, die dann über diese Minister berichten? Also das kann nun wirklich niemand wollen, sage ich ganz objektiv als neutraler Beobachter. Von daher, Vorsicht, dass die Tür zum KI-Staat nicht zu weit aufgestoßen wird.
Gedanken von Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.